Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Wir möchten euch die Geschichten von Eltern erzählen, die ihre Kinder in außergewöhnlichen Lebenssituationen begleiten.
Willkommen, mein Name ist Nonno Preuß. Ich darf heute auch diesen Podcast moderieren. Ihr müsst euch vorstellen, normalerweise besuchen wir Eltern, die ihre Kinder pflegen, zu Hause. Das heißt, wir sitzen in der Küche, trinken einen Tee oder einen Kaffee und irgendwann sagen wir, jetzt drücken wir auf die Aufnahme. Heute ist es für uns eine besondere Situation. Wir sind heute bei euch auf der Integra-Messe, auf der ORF-Bühne. Aber ich freue mich über die Gelegenheit. Wir haben auch heute ganz spannende Gäste. Und ganz kurz zum Podcast, den gibt es seit 2 Jahren. Er wurde gegründet vom Innovationsnetzwerk zur Entlastung pflegender Angehöriger und ist eigentlich organisiert von Müttern, die selber auch Pflegeverantwortung haben. Die kümmern sich darum, wen wir hier einladen. Und dieses Redaktionsteam hat gemeint, ihr zwei wärt sehr spannend heute als Gesprächspartnerinnen. Hallo Yvonne, hallo Nicole.
Hallo, es freut mich sehr. Hallo, danke für die Einladung.
Euch verbindet ja einiges Gemeinsames. Ihr seid beide Mütter von mehreren Kindern und ihr seid beide berufstätig auch. Und ihr habt ein Kind jeweils, das zufällig das gleiche Angelman-Syndrom hat. Das ist ein Gendefekt. Ihr engagiert euch auch darüber hinaus gesellschaftlich. Also einerseits beruflich, du hast einen Verein gegründet, du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Supermom, wenn das Leben dich zwingt, eine Heldin zu sein.
Korrekt, ja.
Ist aber ein Roman über eine Lebensgeschichte einer Mutter, die eben auch ein Kind mit Angelman-Syndrom hat. Und auch du hast beruflich mit dem Thema zu tun. Du bist in vielfacher Weise eine Begleiterin von Menschen. Also du machst Beziehungsberatung, psychologische Beratung, du machst Supervision, du machst Workshops, auch oft mit pflegenden Angehörigen.
Genau.
Jetzt wirkt das sehr viel. Also wie kann man ein Buch schreiben und viele Ausbildungen machen, ein Kind pflegen. Aber ich nehme an, jetzt habt ihr diese Lebenserfahrung am Anfang, war das aber für euch wahrscheinlich auch ganz neu, die Situation, ein Kind zu haben, das dann pflegebedürftig ist. Wie ist es euch in dieser ersten Zeit gegangen, als ihr davon erfahren habt?
Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich von Beginn an ein seltsames Gefühl hatte. Schon in der Schwangerschaft hat mich das begleitet. Ich würde es heute Mutterinstinkt nennen. Deswegen habe ich auch nicht aufgegeben, zu hinterfragen, was da mit unserem Sohn vielleicht nicht stimmen könnte. Bin mit meinen Sorgen und Ängsten am Anfang alleine dagestanden, bis mich mal jemand ernst genommen hat. Wir haben dann die Diagnose sehr schnell erhalten, im Alter von 9 Monaten. Ja, das Angelman-Syndrom ist eine schwere Behinderung, aber vor allem eine schwere geistige Behinderung. Und das war für mich das Furchtbarste. Ich habe als Kind schon eine Begegnung gehabt mit einem Nachbarsjungen, der hatte eine geistige Behinderung und ich habe überhaupt keinen richtigen Umgang mit ihm gefunden. Man hat mir nie erklärt, wie man mit solchen Menschen umgeht, wie die ticken, was eigentlich geistige Behinderung bedeutet. Und für mich war das wirklich eine Ohrfeige. Also ich bin in ein sehr tiefes Loch gefallen. Ich glaube, ich spreche da auch wirklich für die meisten Eltern, die eben ein Kind mit einer Behinderung großziehen und die dann eine Diagnose erhalten.
Wie war diese erste Zeit für dich?
Wir haben die Diagnose etwas später bekommen, mit circa 3 Lebensjahren. Mit circa 6 Lebensmonaten ist so richtig sichtbar geworden, dass etwas nicht stimmt. Der Janik hat sich nicht so entwickelt wie alle anderen Kinder. Das bedeutet, mit 6 Monaten ist er zum Beispiel immer noch am Rücken gelegen, konnte nicht greifen, konnte sich nicht drehen, hat wenig Kontakt auch aufgenommen und es hieß sehr lange Entwicklungsverzögerung. Mit 1 Lebensjahr kam dann die Epilepsie hinzu, eine schwere Epilepsieform. Das bedeutet, er hat sehr häufig Anfälle gehabt und es hieß immer, es liegt an der Epilepsie. Und solange wir die Epilepsie nicht in den Griff bekommen, wird sich der Janik nicht entwickeln. Und durch Zufall, weil ich auf der Suche nach einem Kinderneurologen war, der uns endlich oder den Janik endlich richtig medikamentös einstellt, bin ich nach Mödling gefahren in eine Wahlarztpraxis und der hat den Janik gesehen und hat sofort gesagt, der Janik hat das Angelman-Syndrom. Also wir haben keine Minute miteinander gesprochen Und bei mir war es das Gegenteil, nachdem wir 3 Jahre wirklich gelitten haben, viele Krankenhausbesuche, kam bei mir das Gefühl der Erleichterung nach 3 Jahren, endlich wissen wir, was der Janek hat und endlich können wir unser Leben danach ausrichten.
Was für Vorstellungen hattet ihr in der Zeit am Anfang davon, wie euer Leben sein wird?
Also ich glaube, jeder schmiedet Pläne oder legt sich ein Leben zurecht wie im Bilderbuch und das wird natürlich mit einem Schlag zunichte gemacht. Also das Leben dreht sich um 180 Grad. Ich bin Gott sei Dank eine Person, die dann immer wirklich sagt, Augen zu und durch. Ich möchte wissen, was heißt das? Ich möchte mich darauf einstellen können. Ich möchte versuchen, das Beste aus der Situation herauszuholen, auch wenn das natürlich mit sehr viel Schmerz und Ängsten und Herausforderungen verbunden war. Aber das ist die einzige Lösung und der einzige Weg. Aber das sind natürlich sehr viele Hürden, die man zu bewältigen hat, sei es für sich selbst, sei es auch in einer Partnerschaft, sei es generell im Familienalltag, da gibt es vielleicht einen Bruder oder eine Schwester, denen muss man auch gerecht werden. Also das ist schon eine riesengroße Aufgabe.
Wie schaut denn euer Alltag aus? Wie kann man sich das vorstellen, so einen typischen Tag bei euch zu Hause?
Sehr spannende Frage. Und jedes Mal, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, muss ich mir kurz überlegen. Sehr strukturiert und organisiert. Ohne der Organisation und ohne Mitmenschen würde das nicht so funktionieren, zumindest bei uns, wie es funktioniert. Janek befindet sich am Vormittag in einer Sonderschule, in einer basalen Klasse und darf dann zum Mittag in den heilpädagogischen Hort wechseln. Das heißt, wir haben das Glück, dass der Janek tagsüber betreut wird. Um circa 16 Uhr kommt der Janek nach Hause und dann ist natürlich Janek-Zeit. Und wie die Yvonne das schon angesprochen hat, beim Angelman-Syndrom ist es so, dass sie tatsächlich 24/7 Beaufsichtigung brauchen, weil sie absolut keine Gefahreneinschätzung haben. Das heißt, so mal schnell rausgehen, den Müll entleeren oder ein Gespräch mit der Nachbarin, während das Kind alleine drinnen spielt, das funktioniert nicht. Teilweise auf die Toilette gehen ist schon eine Herausforderung, weil man dann nicht weiß, ob sich das Kind verletzt hat oder irgendwo ein Kabel und in einen Kabel hineinbeißen möchte oder ein Geschirr abräumt von der Küche.
Wie sind die Nächte?
Auf das wollte ich gerade einsteigen. Ich wollte nämlich sagen, 24/7 heißt nämlich wirklich nicht nur tagsüber, sondern beim Angelman-Syndrom ist es leider auch so, dass massive Schlafstörungen eine Begleiterscheinung sind. Wir reden davon, dass fast täglich 3 bis 4 Stunden Wachphasen vorhanden sein können und das ist natürlich extreme Folter. Also da am nächsten Tag Höchstleistung zu bringen, fragt mich nicht, wie ich das die ersten Jahre geschafft habe. Aber man lernt. Es gibt Grenzen, die man durchbrechen kann mit so einem Kind. Man glaubt, dass man irgendwo nicht mehr weiter kann, aber es geht immer weiter.
Genau. Ich finde das immer bei diesen Folgen wichtig, einfach anzuerkennen und gleichzeitig zu sehen, dass viele Eltern trotzdem auch überfordert sind und sein dürfen. Also dass man an Grenzen kommt und dass das auch scheiße sein darf. Trotzdem ist es eine unglaubliche Respekt, den ich davor habe, vor jedem, der hier am Tag nicht grantig durch die Welt geht, weil wenn ich 3 Stunden nicht schlafe, nur eine Woche, bin ich, glaube ich, nicht mehr zu gebrauchen. Ja. Was habt ihr über euch selber so gelernt? Du hast ja vor allem beruflich dann auch sich wirklich tief beschäftigt mit deinen eigenen Vorstellungen, Glaubenssätzen, Ansprüchen an sich selber. Was heißt das, eine gute Mama zu sein? Muss man alles selber machen? Was hat sich da bei dir oder bei euch auch getan?
Ich bin in meinem Leben an einen Punkt gekommen, wo ich mir die Frage gestellt habe, war es das jetzt? Bleibe ich ein Leben lang eine intensiv pflegende Mama, die nicht mehr in den Beruf zurückfindet, die diesen Spagat tagtäglich schaffen möchte, Geschwisterkinder, beeinträchtigtes Kind, Partnerschaft, ich war zutiefst unglücklich und unzufrieden, teilweise auch ein Gefühl von Neid gegenüber Familien mit gesunden Kindern. Es könnte ja so einfach und so schön sein. Und das hat mir sehr viel Energie und Kraft gekostet. Ich habe gemerkt, mir geht es nicht gut und zugleich gespürt, so möchte ich nicht mehr weitermachen. Ja, und dann kam ich so auf die Idee, selbst eine Ausbildung zu machen, um Tools und Techniken zu erlernen, wie wir quasi unser Schiff, unser Segelschiff durch die raue See bringen können und wieder sicher in den Hafen bringen können. Und so habe ich mit der Ausbildung zur Mentaltrainerin begonnen. Und diese Ausbildung ist bei mir stark emotional verknüpft. Ja, ich sage immer, das ist so mein Steckenpferd, weil sich dadurch mein Leben um 180 Grad gedreht hat. Ich habe zuvor überhaupt keine Berührungen mit Psychologie oder Mentaltraining gehabt. Und hier durfte ich lernen, mich von Dingen oder Glaubenssätzen zu verabschieden, wie ich muss die beste Mama sein, nur ich kann mein Kind so gut pflegen.
Das ist etwas, was man ganz oft hört, ne? Dieses Gefühl, ich kann das, ich weiß genau, man muss auch viel wissen tatsächlich, weil jeder Mensch ist unterschiedlich.
Genau.
Was hat dir geholfen, das zu erweitern oder loszulassen?
Ja, es waren viele Momente. Also ich kann jetzt nicht sagen, das war jetzt dieser eine Satz oder diese eine Ausbildung. Grundsätzlich, es war ein jahrelanger Prozess und dieses Erlauben, so wie du das zuerst schon erwähnt hast, ich darf traurig sein, ich darf wütend sein, ich darf mich aber auch freuen, ich darf auch glücklich sein. Ich darf Mama sein, pflegende Angehörige, aber ich darf auch Ehefrau sein und vor allem, ich darf ich sein. Für mich darf auch noch ein Platz sein.
Genau. Das ist so ein Stichwort. Man ist ja nicht nur pflegende Mama oder pflegender Papa. Wie wichtig ist dir das? Also was macht dein Leben noch aus, neben dem, dass du pflegende Mama bist?
Naja, ich würde mal sagen, ich bin nun mal pflegende Mama. Ich habe ein bisschen eine andere, also ich meine, ich finde das super, dieser Zugang. Ich hatte diesen beruflichen Kontext nicht, sondern ich habe einfach gesagt, okay, mein Kind hat jetzt eine schwere Behinderung. Ich sehe es als meine Lebensaufgabe. Das war auch der Moment. Also natürlich die ersten Jahre habe ich gekämpft und jeder fällt in Selbstmitleid. Und ich habe mich dann selbst hingesetzt und habe gesagt, ich habe genau zwei Optionen. Entweder ich bemitleide mich mein ganzes Leben und sage mir ständig vor, wie anstrengend, wie furchtbar mein Leben ist. Oder aber ich sehe es auch als Chance. Nämlich ich wollte einfach nicht diese Behinderung immer mit negativen Aspekten, dass ich die in den Vordergrund stelle, sondern ich wollte einfach auch die positiven Dinge anfangen zu sehen. Und damit hat sich einfach begonnen, mein komplettes Leben zu ändern oder meine Einstellung dazu. Also ich habe versucht, auch die positiven Seiten zu sehen. Es gibt auch jede Behinderung. Ich meine, hinter jeder einzelnen Behinderung oder Erkrankung steckt noch immer ein Mensch, eine Persönlichkeit. Und das wollte ich in den Vordergrund stellen. Ja, und habe dann auch erkannt, dass ich wieder Glück empfinden kann. Und das versuche ich halt jeden einzelnen Tag zu leben. Es geht mir nicht darum, was kann man so nicht oder was kann er, sondern, oder ich könnte natürlich auch mir immer denken, er tut mir so leid, ihm bleibt so vieles verwehrt. Aber ich habe mir das Ziel gesetzt, ich möchte ihm jeden Tag das Gefühl geben, dass er einfach gut genug ist, mit all seinen Eigenschaften, die er besitzt.
Wenn du so an die letzten Tage denkst oder Wochen, was bei euch gerade los war, gab es da so einzelne Momente, wo das für dich besonders spürbar war? Das kann was ganz Kleines sein, wo du...
Also bei unseren Kindern ist das Schöne, das typischste Merkmal ist das häufige Lachen und die ausgeprägte soziale Ader. Und da reicht es schon, wenn wir an der Billa-Kasse stehen und die Kassiererin sich wahnsinnig freut, unseren Sohn begrüßen zu dürfen, weil er ihr immer ein Lächeln schenkt. Und wenn ich ihn zu Bett bringe, ist das Mindeste, dass ich eine Umarmung von ihm erhalte. Und das gibt einem so viel zurück, das macht alles wieder gut.
Das ist auch ein Eindruck, den ich oft habe, dass Menschen, die nicht der Norm und Anführungszeichen entsprechen, unglaublich viel herauslocken von uns, wie wir als Menschen uns verhalten. Ne? Also wenn man bei der Bilderkasse nicht genau dem Bild entspricht, wie man sonst halt dort bezahlt, dann merkt man sofort, wie reagieren die Menschen.
Ja, und ich glaube, der Schlüssel ist Offenheit. Also mir ist auch ganz wichtig, wenn ich merke, dass vor allem Kinder sind sehr wissbegierig und neugierig und haben auch oftmals gar keine Scheu, die stellen Fragen. und die absolut schonungslos. Ja? Aber mir ist da ganz wichtig, darauf einzusteigen, um auch diese Barriere zu nehmen und auch die Angst. Weil ich weiß, wie ich ein Kind war, ich hatte furchtbare Angst vor diesem Nachbarsjungen, der gefühlt 2 Meter groß war, weil ich einfach nicht wusste, wie tickt der, was macht der, kann der mir wehtun? Und das ist mir ganz wichtig, auch diese geistige Behinderung mehr in die Gesellschaft hineinzubringen und da sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
Und ich kann das gut nachvollziehen, wenn du sagst, Offenheit ist das Schlüsselwort, weil oft merke ich, dass Menschen gestresst sind. Sie glauben, sie müssten schon wissen, wie man mit jemandem umgehen, wissen es aber nicht und das macht ganz unsicher. Und wenn man einfach fragen darf und da sozusagen nicht bewertet wird, dass man Sachen nicht weiß, macht es das viel leichter in deiner Haltung. Iris, ich möchte auf noch etwas zurückkommen. Du hast erwähnt, dass es auch für in der Beziehung eine Herausforderung ist und du begleitest ja auch Menschen, die in Beziehungen sind. Was kannst du darüber erzählen, was das oft macht oder bei euch, wenn du möchtest, aber auch sonst im Allgemeinen, ein Kind mit einer Einschränkung großzuziehen und gleichzeitig noch eine Partnerschaft?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich noch eine gemeinsame Paarzeit zu finden. Und wenn man diese Paarzeit findet, dass es auch andere Gesprächsthemen als die Kinder oder das beeinträchtigte Kind gibt. Wie zu Beginn schon gesagt, braucht es ganz viel Struktur. Das heißt, es ist sicher mehr Organisation erforderlich als mit gesunden Kindern. Das heißt, hier braucht es ohnehin mehr Gespräche. Ja, wie eine Woche, wie ein Monat, wie die Sommerferien geplant werden können. Aber die größte Herausforderung war, dass wir als Pärchen in eine gewisse Zeit nicht mehr über uns als Paar sprechen konnten. Ja? Und einen gesunden Umgang auch mit den eigenen Gefühlen und Emotionen zu finden, wie geht es uns eigentlich als Einzelperson und als Pärchen miteinander mit diesen Herausforderungen?
Und wenn du sagst, ihr konntet nicht drüber sprechen, war das eher eine zeitliche Sache oder von der inneren Kapazität?
Sowohl als auch, wie die Yvonne schon gesagt hat, gab es bei uns auch jahrelang diese Phasen, wo ich vielleicht 3 bis 4 Stunden in der Nacht geschlafen habe. Tagsüber Kindergartenkind, Volksschulkind noch in der Betreuung. Das heißt, auch diese mentalen Ressourcen waren nicht mehr vorhanden. Und wenn dein Kind vielleicht erst um 24 Uhr ins Bett geht und um 4, 5 Uhr in der Früh wieder aufsteht, ist es ja nicht schwer zu erraten, dass da kaum Zeit für die Partnerschaft übrig bleibt, beziehungsweise dass man überhaupt auch in dieses Gefühl und in diese Ruhe hineinkommt, dass man mal andere Gespräche führt als Haushalt und Kinder und Pflege. Ja.
Und was man immer wieder hört oder ich höre in den Gesprächen ist, dass gute Tipps dann auch nichts helfen, wenn man dann sagt, du musst mal auf dich schauen und auf Urlaub fahren. Umgekehrt gefragt, du hast ja auch einen Verein mitgegründet und bist dort Obfrau, wo ihr ganz viel Kontakt mit anderen Eltern habt und auch netzwerkt, unterstützt und auch Ferien, glaube ich, organisiert. Welche Haltung ist umgekehrt hilfreich, wenn du da mit Menschen zu tun hast, die vielleicht zum ersten Mal bei euch anrufen oder so?
Ich glaube, einfach das Mitgefühl ist die Lösung. Mir war ganz wichtig, als wir die Diagnose erhalten haben, bin ich allein dagestanden. Und ich wollte einfach für eine andere Familie das vermeiden. Ich wollte, dass da jemand ist, wo sie Fragen stellen können. Weil wenn man sich einfach nur mitteilen kann und das Gefühl hat, man muss sich nicht viel erklären, man wird verstanden. Und ich glaube, das ist hier auf der Integra jetzt auch so, diese Bubble. Man schaut sich an und weiß, ja, wir teilen alle das gleiche Schicksal, unter Anführungszeichen. Dieses Miteinander, das hilft schon so viel. Dieser Austausch, zu merken, okay, dem geht es gerade so wie mir. Man kann gemeinsam irgendwie fluchen, man kann gemeinsam weinen, man kann aber gemeinsam lachen. Und ich glaube, das Miteinander und die Gemeinschaft, das ist eigentlich das, was am allermeisten hilft. Also zumindest für mich und für mich war auch die Gründung des Vereins selbst eine Art Therapie. Ja, zu sehen, ich kann andere Menschen auffangen, sie unterstützen und vielleicht auch ein Stück weit begleiten.
Du hast jetzt von der Bubble gesprochen. Ich musste ein bisschen lachen, weil bei der Herfahrt waren wir beim Busbahnhof ungefähr 15 Rollstühle und das war überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass wir gut herkommen, aber alle haben es mit Humor genommen. Was begegnet euch so im Alltag in der Gesellschaft? Also welche Vorstellungen haben die Menschen davon, wie euer Leben sein sollte oder ist? Was sind so die Vorstellungen, die wir noch in unserer Gesellschaft haben, außerhalb dieser Bubble, wenn man so durchs Leben geht? Was begegnet einem da so?
Interessante Frage. Ich würde sagen, das wird ganz unterschiedlich gesehen. Eine ganz häufige Frage, die ich gestellt bekomme, ist, und wo ist der Jannik tagsüber? Sehr viele glauben, der Jannik ist zu Hause und besucht keine Schule und fort. Das finde ich schon mal interessant, dass man oft der Annahme ist, dass Menschen mit Beeinträchtigung zum Beispiel keine Schulpflicht haben. Ansonsten glaube ich, dass sehr viele Menschen tatsächlich keine Idee haben, wie so ein Tag aussieht. Und dass sie, auch wenn es viele Unterschiede gibt, trotzdem einer normalen Familie ähnelt. Ja, mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Schulbesuch, Ausflüge, Ferienzeit und so weiter.
Aber ich glaube, Iris, das, was man eigentlich auch ganz oft hört, ist, ich könnte das nicht. Ja. Wir haben es uns auch nicht ausgesucht. Und ich dachte am Tag der Diagnose, ich kann das nicht. Und über die Jahre habe ich gelernt, dass in jedem Einzelnen von uns so viel mehr steckt, als wir glauben. Und manchmal braucht es eben dann vielleicht genau diese Lebensaufgabe, um zu erkennen, dass wir über uns hinauswachsen können, dass wir uns weiterentwickeln können. Und dass in uns einfach Stärken drinnen sind, die uns vielleicht auch zu einem ganz neuen, anderen Menschen formen. Und das hört auch hoffentlich niemals auf. Ja, also das sollte für jeden Einzelnen gelten. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder Mensch da draußen sein Päckchen zu tragen hat und damit eben sich weiterentwickeln kann, weil nur dadurch kann es funktionieren, wenn wir einfach aus unserer Komfortzone herauskommen, auch wenn wir es uns vielleicht anders gewünscht hätten. Also ich sage dann immer, du könntest das genauso.
Ja, ich glaube, das merkt man wahrscheinlich erst, wenn man in der Situation dann ist, was geht. Und gleichzeitig, wenn man euch zuhört, wie ihr euren Alltag gestaltet, dann ist es so wie so viele Rädchen, die ineinander greifen und ganz viele Menschen, die zusammenhelfen, wo man sich dann abwechselt, wer ist wann zu Hause. Was könntet ihr vielleicht auch noch Menschen so mitgeben, die gerade an diesem Punkt sind, dass sie viel alleine machen, aber an Grenzen stoßen, dass sie merken, sie schaffen es nicht so im Alltag?
Mein großer Wendepunkt im Leben war tatsächlich, als ich gelernt habe, dass es okay ist, Hilfe anzunehmen. Auch aus meiner Biografie heraus hatte ich immer die Idee, ich muss alles alleine schaffen, ich muss stark sein, ich muss diszipliniert sein. Und mit meinen Ausbildungen habe ich gelernt, dass es okay ist. Ich bin okay, wenn ich um Hilfe bitte. Ich habe dabei kein schlechtes Gefühl mehr oder kein Schamgefühl mehr. So im Sinne wie, ich krieg's nicht auf die Reihe, wenn ich jemanden um Hilfe unterstütze. Und inzwischen sehe ich es eher so als Benefit für den Jannik. Ja, wir haben auch so ein Team Jannik, Betreuungspersonen, die uns zu Hause unterstützen. Und wenn die für 2-3 Stunden kommen, die kommen mit einer ganz anderen Energie, mit einem Elan. Jannik macht ganz viele Ausflüge und tatsächlich wäre es so, dass er manchmal im Alltag ja nur mitlaufen würde. Ja? Irgendwann muss man mal einen Haushalt machen oder beruflich etwas machen. Also das bedeutet für mich, sehe ich es inzwischen so, dass es eigentlich eine Qualitätssteigerung für den Jannik ist.
Und auch im Kontakt mit mehreren Menschen zu merken, ah, dem kann ich auch vertrauen und er ist mir wohlwollend und man lernt ja bei jedem Menschen was anderes auch so. Ja. Diese halbe Stunde ist sehr schnell verflogen, wir kommen leider auch schon zum Ende. Ich möchte abschließend euch noch, also einerseits Werbung für dein Buch machen, du hast es Gott sei Dank mitgenommen.
Das ist sehr schön, ja. Und zwar, wen es interessiert, ich habe unsere Lebensgeschichte in einen Roman verpackt. Das heißt eben Supermom, wenn dich das Leben zwingt, eine Heldin zu sein. Und mir ist es ganz wichtig zu betonen, dass ich mich nicht als Supermom sehe. Es geht nämlich genau darum, dass es viele Grenzen gab, die ich überwinden musste. Und es ist sehr authentisch und ehrlich geschrieben. Es deckt verschiedene Bereiche ab, eben was macht es mit einer Partnerschaft, das ist auch nicht alles rosig nach einer Diagnose, mit dem Alltag, was macht es eben auch mit einem Geschwisterkind Und mir ist ganz wichtig, eins zu machen, und zwar Mut mit diesem Buch. Ich glaube, dass jeder sich da so ein bisschen was für sich mit rausnehmen kann. Also wen es interessiert, ist es eigentlich überall erhältlich, in jeder Buchhandlung. Natürlich, wenn es direkt über unseren Verein, über unseren Webshop erworben wird, bleibt am meisten übrig, weil die ganzen Einnahmen kommen unserem Wohnprojekt zugute. Und die Homepage ist www.angelman.at.
Und als jemand, der das zwar noch nicht gelesen hat, aber viele Rezensionen gelesen hat, kann ich sagen, es hat überall 5-Sterne-Bewertungen und die Stichworte sind meistens so authentisch und deshalb berührend. Also das ist von Menschen, die es auch Dankeschön. Gelesen haben. Danke für euch fürs Kommen. Ich möchte euch eine letzte Abschlussfrage stellen, und zwar, was wäre so ein Wunsch, den ihr selber habt? Das kann auch was ganz Banales sein, aber was ist etwas, wenn ihr so an euch und eure Zukunft denkt oder die Gesellschaft, was ist das, was euch zuerst kommt als Wunsch?
Mir kommt auf jeden Fall sofort der Gedanke, dass ich als Mama positiv in die Zukunft schauen kann, wohl wissend, dass auch wenn wir nicht mehr da sind, wir Eltern, dass unser Kind gut versorgt ist. Wenn mich jemand fragen würde, was ist meine größte Angst, meine allergrößte Angst, dann das nicht zu wissen, was ist mit meinem Kind, wenn wir nicht mehr da sind. Und das ist mein größter Wunsch.
Nachvollziehbar, ja. Danke.
Da kann ich mich einfach nur anschließen. Mir geht es ganz genauso. Das ist auch der Grund, warum wir selbst ein Wohnprojekt am Laufen haben, um dafür zu sorgen, dass es unseren Kindern mal gut geht und wir wirklich loslassen können. Und ich weiß, mein Sohn darf glücklich bis ans Ende seines Lebens sein.
Vielen Dank euch beiden fürs Zeitnehmen. Auch nicht selbstverständlich durch Österreich reisen, um euch etwas zu erzählen. Ich hoffe, es war für euch spannend als Zuhörende auf der Messe. Und ein Dank an alle, die heute gekommen sind.
Vielen Dank. Danke.
Wir bedanken uns bei dem Verein To Next Inclusion für die Unterstützung dieser Folge.
Wenn ihr mehr über das Leben pflegender Eltern und ihre Erfahrungen hören möchtet, dann abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr selbst in ähnlichen Situationen seid und ihr im Podcast eure eigene Geschichte erzählen wollt, könnt ihr euch unter innovation@lebensgroß.at melden.